Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Heute wollte ich mal den Podcast damit anfangen, dass ich meinen festen Hörern endlich mal danke. Es gibt sie nämlich tatsächlich. Spärlich zwar, aber immerhin besser als keine. Ich sehe zwar Downloads, nur diese sind leider ziemlich anonym. Kirsten, Alida Cologne, Kascha, Lothar 52, Phantomas 67, Biber und seit heute Freemail 12 haben wenigstens einen Namen. Sie sind von Potsdam. Und ich danke vor allem Kirsten und Alida Cologne, da ich von beiden per Mail schon mal ein Feedback erhalten habe. Auch bei Paul möchte ich mich bedanken, der ist von irgendeinem anderen Dienst, denn er hatte im Forum schon einige interessante Kommentare abgegeben, aber leider habe ich seit längerem von ihm schon nichts mehr gehört, aber das macht nichts. Ihr habt ja alle auch noch etwas anderes zu tun, als meinen Podcast zu hören und auch noch dazu etwas zu sagen. Es sei schade, dass man von uns so wenig weiß, hat Alida Cologne vor einem Jahr einmal geäußert und das stimmt auch eigentlich. Ich werde in Zukunft versuchen, in kleinsten Häppchen mal Einblicke zu verschaffen, was mich angeht zumindest. Ich muss erst mit Ulla sprechen, die ja nun leider nicht mehr regelmäßig dabei ist, jetzt schon die ganze Zeit eigentlich nicht mehr. Ob sie möchte, dass ich ab und zu auch was über sie erzähle, das würde ich dann auch tun. Jetzt geht es heute mal ums Fliegen. Es ist zwar nicht so direkt das zentrale Thema, aber als Einstieg habe ich es mir einfach auch so gedacht, dass ich mal von meiner Flugangst erzähle. Und die ist so schlimm, dass ich niemals fliege. Ich habe erst am Montag vor dem Flugzeugunglück in Madrid mit einem Freund über das Fliegen noch gesprochen, weil ich nämlich nicht fliege. Aber es sei das sicherste Verkehrsmittel überhaupt, hat er dann gemeint. Kann sein, habe ich da gesagt. Nur, wer garantiert mir, dass zu dem Zeitpunkt meines Fluges technisch auch alles in Ordnung ist? Naja, die Fluggesellschaft. Ach so. Nach dem Absturz zum Beispiel kann ich dann die Fluggesellschaft in die Regresspflicht nehmen. Nach meinem Ableben sozusagen. Naja. Mein Vater war Segelflieger. Jeden Sonntag im Sommer ging es ab auf den Flugplatz. Die Familie wurde eingepackt, ob sie wollte oder nicht, auch wir Kinder. Es war ein Tag an der frischen Luft, im Grünen und es brauchen die Lungen, vor allem die von Kindern. Gut, mein Bruder, der ist auch gerne mitgeflogen mit ihm und hat es genossen, vogelgleich und geräuschlos durch die Lüfte zu schweben. Das ist ja auch ein toller Anblick, muss ich zugeben, wenn man von unten so schaut, wie die Segelflieger an dem blauen Himmel da so ihre Kreise ziehen. Aber ich habe äußerst argwöhnisch jeden Flug meines Vaters von unten aus minutiös verfolgt, bis er wieder, oft etwas holprig, dann unten gelandet war. Und ich habe mich versteckt, wenn es hieß, so jetzt fliegst du einmal mit. Alles bloß das nicht. Den Boden unter den Füßen verlieren, keine Eingriffsmöglichkeit zu haben, machtlos, ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Das war eine Horrorvorstellung für mich. Tja, und das nennt man gemeinhin wohl Flugangst. Eigenartigerweise nur, mein Vater, der flog in den Verkehrsmaschinen auch nicht so gerne. Er hatte sich lange geweigert, mit meiner Mutter einmal dort Urlaub zu machen, wo man eben hinfliegen musste. Nur wenn ich mit Fallschirm neben dem Notausgang sitzen darf, hatte er immer gesagt. Er, als jemand, der Sonntag für Sonntag selbst in die Lüfte gestiegen ist. Warum wohl? Wartung und Einsatz stehen bei unseren kleinen Segelflugzeugen aus Sicherheitsgründen schon im Verhältnis 70 zu 30. Dass die Fluggesellschaften sich diesen Luxus bei Maschinen leisten, die Geld einbringen sollen, glaube ich einfach nicht. Er war Ingenieur und wusste, wovon er sprach. Ich jedenfalls habe es dann auf Drängen meines Freundes einmal probiert. Ein einziges Mal. Und das Ganze war ein echtes Kabarettstück, wobei also weder ich noch mein Lebensgefährte da groß lachen konnten. Dieser Flug hat etwas über eine Stunde gedauert und anschließend war ich glatte 5 Kilo leichter. Also zum Abnehmen kann ich also Leuten mit Flugangst empfehlen, einfach mal zu fliegen. Im Flugzeug wollte ich gleich am Anfang schon mal wieder aussteigen. Ne? Reiß dich zusammen, zischte es dann hinter mir. Also habe ich mich umgedreht, Memme wollte ich auch nicht sein und schritt dann tapfer durch den Gang bis ganz nach hinten. Halt, hier sitzen wir. Mist, ich hoffte nämlich, hinten könnte ich noch rausschlüpfen aus der Maschine. Na gut, also nicht. Und wohl durchdacht hatte mein Freund dann auch mir keinen Platz am Fenster reserviert. War auch gut so. Mir reichte es nämlich schon, Teile der Tragfläche zu sehen. Hoffentlich war die nicht nur mit Farbe übertüncht, sondern auch wirklich stabil. Fröhlich, unbeteiligt und völlig arglos traten dann auch weitere Fluggäste in den Raum und ließen sich so um uns herum nieder. Ein freundlicher älterer Herr, der nickte mir zu und dachte wahrscheinlich, wir hätten eine Ehekrise, so verbissen wie mein Gesicht war. Mein Freund drückte mir dann eine Zeitschrift in die Hand, da lies. Ja, was sollte ich denn lesen? Irgendwelchen Boulevardklatsch? Oder es interessierte mich auch verdammt wenig, welche Parteien jetzt wieder mal gegen welche anderen zu Kriege zogen oder welche Minister ihre hirnrissigen Vorschläge von den Lippen gelassen hatten. Aber gut, man tut ja, was man kann. Ich steckte meinen Kopf in das Blatt rein. Die Stewardess erschien mir leicht bleich, dachte ich so, als sie vorbeihuschte. Oder war es dieses Licht? Ich beobachtete sie von dem Zeitpunkt an sehr genau und fand dann auch, dass die andere leicht nervös war. Mein Freund riss mir dann die Zeitschrift aus der Hand und legte sie mir andersherum wieder auf den Schoß. Aha. Ich hatte falsch herum gelesen. Anschnallen, fertig machen und hoch geht's. Meine Ohren wurden dumpf, ich kaute wie wahnsinnig auf dem Kaugummi rum, ein Rad einer Freundin, der bei einem Starter mal das Trommelfell geplatzt war. Und mit Herzklopfen bis zum Hals überstand ich dann zumindest mal den Start. Nur, dann ging's los. Es vollzog sich jetzt nämlich eine sanfte, aber stetige Steigerung meiner Panik. Die ruhige Atmosphäre, das Brummen, die leise tuschelnden Stewardessen und vor allem das Bewusstsein, ich hänge in der Luft. All das ließ meinen Blutdruck ständig auf- und abschwellen. Panik, ruhig, Panik, ruhig. So ging das die ganze Zeit und es war irgendwie zu viel für mich. Ich musste einfach aufstehen, mich bewegen und nach vorne gehen. Zu den beiden Stewardessen zum Beispiel. Man kann doch mal etwas fragen. Zum Beispiel, ob alles in Ordnung ist, ohne technische Probleme, dachte ich so. Als ich aufstand, hängte sich mein Freund an meinen Pullover, aber der hatte keine Chance. Der Pullover wurde lang und länger und der ist heute auch noch gezeichnet von meinem Durchsetzungsvermögen. Also mir war auch schon etwas schwindelig und leicht übel, habe ich mich dann auch gefühlt. Und dann kam natürlich der Gedanke, war da vielleicht so ein Druckabfall in der Kabine? Sanken wir vielleicht schon? Also ich schwankte mehr nach vorne. Ja, suchen Sie die Toiletten? Eine freundliche Stimme, lächelndes Gesicht. Weil ich war überzeugt, die spielte mir was vor. Ich war sicher, irgendetwas stimmte nicht. Und ich wollte auch keine Toiletten. Ich wollte den Captain sprechen. Weil ich hatte Angst, Panik, Herzklopfen. Beruhigen Sie sich, es passiert gar nichts. In circa einer Dreiviertelstunde sind wir in Hamburg. Nein, ich wollte sofort aussteigen. Inzwischen war dann mein Freund auch da. Du musst was tun, ich glaube, wir sinken. Er zog mich am Arm, eine Entschuldigung zu den Stewardessen murmelnd. Aber ich riss mich dann wieder los und wollte jetzt weiter den Captain sprechen. Der war meine Rettung. Nur der konnte jetzt für Aufklärung sorgen. Wegen dieser Unruhe, die ich da verursacht habe, kam dann von irgendwoher, ich weiß nicht woher, ein Uniformierter. Ich habe dann später erfahren, es war ein Steward. Aber ich sah in ihm den rettenden Piloten, der mich jetzt vielleicht sogar aussteigen ließ oder wenigstens die Maschine wieder nach unten lenkte und mich absetzen konnte. Und er hatte auch so eine sonore, tiefe Stimme und teilte mir ganz ruhig Flughöhe, voraussichtliche Ankunft und noch mehr belangloses Zeug mit. Aber ich wollte wissen, ob technisch alles in Ordnung ist. Ja, wir haben keine Schwierigkeiten, es gibt keine Turbulenzen. Ja, ist die Maschine auch korrekt gewartet worden, alle Schrauben fest? Also ich denke, der Steward und die Stewardessen hatten wohl das Gefühl, dass bei mir nicht alle Schrauben fest waren. Ich riss mich dann zwar zusammen, aber in der Stunde dann bis Hamburg bin ich doch noch einige Male durch die Maschine gelaufen und habe mir immer wieder die Antwort abgeholt: Alles in Ordnung, keine Sorge, alles in Ordnung, keine technischen Probleme. Und zurück sind wir dann mit dem Leihwagen gefahren. Und bis heute bin ich in kein Flugzeug mehr gestiegen, weil das ist nichts für mich, glaube ich. Es gibt auch in Ländern, die man mit dem Auto erreichen kann, viel zu sehen und zu erleben. Außerdem habe ich keine Kollegen im Büro, mit denen ich um Fernziele konkurrieren muss. Bestimmt bin ich hysterisch und die Flugangst sollte auch sicher behandelt werden, weil sie auf ganz andere Probleme hinweist, das ist mir klar. Aber das Fliegen ist nicht so ungefährlich, wie die Statistiker uns immer vorrechnen wollen. Schuldzuweisungen wegen mangelnder Wartung sind nach Abstürzen mehr als oft zu hören und haben gelegentlich sogar Konsequenzen. Aber niemals die, die zur Vermeidung weiterer Unglücke wesentlich wären. Was nützt es denn, wenn irgendwelche leitenden Damen und Herren einer Fluggesellschaft nach einem Unglück alle Schuld auf sich und ihren Hut nehmen? Ein technisches Gerät muss fit gehalten werden, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Aber das kostet Geld. Es ist nicht das erste Mal, dass die Vereinigung der Piloten beklagt, dass für die Wartung der Maschinen gefährlich wenig Zeit zur Verfügung gestellt wird. Aber sie verlangen nur mehr Gehalt, anstatt auch einmal für die Sicherheit, nämlich ihre eigene und die der Fluggäste, das Starten zu verweigern, und zwar alle, nicht nur vereinzelt mal einer, wie es auch schon mal war, wenn die Maschinen nur 5 Minuten statt 30 Minuten gewartet wurden. Dem Einzelnen wird dann gekündigt. Aber wenn es alle tun, alle Piloten kann man nicht rausschmeißen. Und was nützt denen die Gehaltserhöhung, wenn sie sie eventuell gar nicht mehr erleben? Auch die flugbuchenden Kunden der Fluggesellschaften tragen nicht dazu bei, dass die Unglücke seltener werden. Es heißt, sie seien selten, aber wenn ich mir meine Liste mit Flugzeugunglücken so ansehe, muss ich gestehen, sie ist inzwischen lang. Ich lese sie jetzt nicht vor, keine Sorge. Fliegen ist inzwischen zum Schnäppchen geworden. Billigflüge sind an der Tagesordnung, teils scheinbar billiger als Taxifahren. Otto Normalverbraucher kann heute rund um den Globus urlauben mit wenig Geld. Und das tut er auch. Man muss doch hier und da und dort gewesen sein. Fragt sich eigentlich mal jemand, wie die Gesellschaften das so machen mit den Billigflügen? Wer schenkt denn freiwillig etwas her? Alle, die so billig in Urlaub fliegen, würden doch auch kein Geld verschenken, oder? Es gibt nur wenige Möglichkeiten, Billigtickets finanziell auszugleichen. Außer daran, keine Verpflegung mehr an Bord zu servieren oder das Personal abzubauen, bleibt nur noch das Sparen bei der Wartung der Maschinen. Flugzeuge bringen eben nur Geld, wenn sie in der Luft sind. Je länger sie am Boden stehen, umso teurer werden sie und umso teurer würden auch die Tickets. Ich gehe mal davon aus, dass jeder in einem Billigflieger weiß, wo er sich befindet und warum er so wenig zahlt. Würden diese Leute auch 5 Minuten vor der Landung per Fallschirm aussteigen, wenn dann der Flug noch billiger würde, weil die Maschinen für den Rück- oder Weiterflug praktisch durchstarten könnten? Wir alle, die immer alles billiger wollen, um mehr für unser bisschen Geld zu bekommen, beziehungsweise auch mal das Gefühl haben wollen, man kann sich etwas leisten, wir alle sind auch die Schuldigen. Nicht nur die anderen, die unseren Forderungen nach Billigware nachkommen und verdienen wollen. Naja, die Gewinnmargen werden sicher noch höher sein, als ich es mir jetzt so ausmalen kann. Und an der Sicherheit zu sparen, ist auch kriminell. Aber wenn ich billig fliegen will und auch billige Lebensmittel essen oder mit billigen Reifen Auto fahren möchte, nehme ich in Kauf, dass ich Schaden erleide, weil man für nichts nun mal nichts bekommt. Solange wir aber für nichts viel haben wollen, wird es immer Gammelfleisch und Flugzeugunglücke geben. Wie ist denn der Slogan von einem bekannten Billigmarkt? Geiz ist geil, aber hinterher zahlen wir die Zeche dafür. Und dann soll der Gesetzgeber die kriminellen Händler und Gesellschaften bestrafen, verbieten und alle anderen kontrollieren. Nur wir wollen weiter alles billig haben. Denn Geiz bleibt geil, oder? Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder für diesen Podcast interessiert und den angehört habt. Ihr könnt uns gerne anrufen und euren Kommentar auf Band sprechen unter der Telefonnummer 089 54 76 31 82. Bis zum nächsten Mal.